betalt kurs videre. Dreierkette Fabia.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Dreierkette VBH. Hier spricht Walle, der keine Ahnung hat, wievielte Folge das denn heute ist. Das ist natürlich dem Umstand geschuldet, dass ich letzte Woche einfach nicht am Start war. Ja, meine zwei Kollegen fuchteln mir jetzt hektisch die Zahlen entgegen. Im Prinzip ist es auch scheißegal. Das Wichtige ist, ihr seid hier goldrichtig bei Dreierkette VBH, eurem absoluten Lieblingspodcast. Und ich mache das wie jede Woche nicht allein, freue mich trotzdem wieder dabei zu sein. Schicke natürlich die besten Grüße jetzt erstmal nach Konstanz zu dem Mann, mit dem ich in den letzten zwei Wochen eigentlich nur über LinkedIn Zip Games kommuniziere. Also der WhatsApp-Verlauf von Brian und von mir besteht original einfach nur daraus, dass wir uns gegenseitig unsere Ergebnisse teilen. Da passiert nichts zwischendrin. Ich grüße dich, Brian.
Ja.
Freut mich, mit dir auch mal wieder normal zu sprechen.
Ja, ich freue mich auch. Grüße an meinen geliebten Zip-Partner. Ich meine, man muss ja sagen, wir haben uns jetzt zwei Wochen nicht gesprochen. Das ist schon krass für unsere Verhältnisse. Aber Zip regelt. Ich muss auch sagen, heute war ich auch ein kleines Sekündchen besser als der liebe Walle, der sonst eigentlich, muss ich sagen, der etwas stärkere ist. Ich muss auch sagen, ich gehe auch manchmal in diese Rangliste, wo ich dann auch mal sehen kann, wie die LinkedIn-Kontakte von mir abschneiden. Da bin ich immer massiv schlecht.
Also, ey, ich wusste gar nicht, dass es eine Rangliste
gibt. Doch, du kannst es anschauen. Also ich bin immer so, da gibt es so einige LinkedIn-Kontakte, die immer wahnsinnig gut sind, wo ich mir so denke, Digga, wie machen die das? Also wie dumm bin ich? Aber das wirkt sich vielleicht dann doch auch aus auf meine Bewerbungsphase gerade. Also vielleicht reicht's einfach nicht bei mir. Vielleicht reicht's einfach nicht. Aber ich gebe die Worte zurück. Ich freue mich, dich zu sehen, freue mich, dich zu hören. Schön, dass du wieder da bist.
Traumhaft, wunderbar. Vielen Dank für die warmen Worte. Auf warme Worte, auch wenn nur wenige, freuen wir jetzt auch von dem etwas angeschlagenen Hannes. Der Mann, der LinkedIn nicht für Spiele nutzt, sondern um seine, was weiß ich, irgendwas rauszuverhandeln und neue tolle Jobs zu finden. Grüß dich, Hannes.
Hallo, ihr Jungs. Freut mich sehr, dabei zu sein. Walle, du hast gesagt, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich habe das Gefühl, als ob ich Kette rauchen würde und Whisky gurgeln. Ich tue mein Bestes. Ich habe gemerkt, wenn ich so hier so spreche, dann ist es ein bisschen besser.
Aber hey, Hannes hat uns gerade versichert, offiziell ist er nicht krank.
Nee, ich fühle mich nicht krank, ich fühle mich topwohl, weil Sonne scheint, es ist Mittagspause. Premiere für uns, dass wir in unserer Mittagspause aufnehmen. Und ich freue mich auch sehr auf die Aufnahme. Ich versuche irgendwie meine Stimme irgendwie klar zu kriegen.
Ja, und wenn nicht, dann wird es halt eine kurze, knackige Folge, aber Hauptsache mal wieder zu dritt. Mal ganz kurz zu den Umständen, warum ich letzte Woche nicht dabei war. Das war letzte Woche Montag, geht in die Geschichte ein als der rabenschwarze Montag.
Oh.
Erstmal muss man sagen, es hat in Berlin brutal geschüttet. Und dann ist der kleine Walle aus dem Büro rausmarschiert, war noch fleißig bei Rossmann einkaufen, ist durch die Nässe gelaufen mit seinem Klopapier in der Hand, nur um dann vor der Haustür festzustellen, der Schlüssel liegt wohl noch im Büro. Also sprich, der komplette Weg wieder durch den Regen zurück. In meinem Büro war niemand mehr da, dementsprechend musste ich in das Büro meiner Freundin marschieren, durfte da einen Schlüssel abholen, wieder durch den Regen zurück nach Hause und dann war ich letztendlich wie ein klatschnasser Hund eine Stunde später daheim, also eigentlich angedacht und habe so die Aufnahme verpasst. Das als kleine Entschuldigung, warum ich letzte Woche nicht dabei war. Aber irgendwie, manchmal hat man so Tage, da bist du einfach dumm.
Es sollte so nicht sein. Der Kickbase-Gott hat gesagt, heute gibt's eine Kickbase-Folge. Dann hat er dich rausgeschmissen.
Ja, ihr Schweine. Ich muss tatsächlich Asche auf mein Haupt. Ich hab nicht mal die Folge angehört. Ich hab's ja noch nicht mal angehört, weil mich das so geärgert hat, dass ich nicht mitmachen konnte, dass ich gedacht habe, nee, das höre ich jetzt auch nicht an. Ich habe für mich so getan, als hätte es die Folge niemals gegeben.
Aha. So ist es also, da gibt es dann auch keine konstruktive Kritik, sondern eben nur, ja, toll, schön, danke, dass ihr es gemacht habt. Eigentlich wäre ich gern dabei gewesen.
Pure Ignoranz, ich wäre gern dabei gewesen und deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir heute weiter über Fußball sprechen. Und ich würde sagen, genug des Vorgeplänkels, wir sprechen über Sport, wir sprechen über Fußball. Brian pfeift wie jede Woche an und wenn Brian anpfeift, dann springen wir los und beschäftigen uns doch mit dem runden Leder mal wieder. Und diese Woche gibt es natürlich ein Spiel einzuordnen, über das wir zuallererst sprechen müssen. We call it the Klassiker. Wenn ich dies nur einmal hätte, Klassiker, ja, dann drehe ich durch, wirklich.
Junge!
Ich sag das jedes Mal, wenn Bayern gegen Dortmund spielt, rege ich mich darüber auf, dass es irgendwelche Leute gibt, die das Klassiker nennen. Also wir sprechen über das Spitzenspiel, das Dibigodob-Spiel. Die Borussia aus Dortmund hat Bayern München empfangen und ich bin mal ganz gespannt, was der Mann ohne Stimme dazu zu melden hat. Macht euch bereit über einen hoffentlich nicht allzu langen Monolog.
Ich versuche mich kurz zu halten, auch aufgrund meiner Stimme. Es war ein sehr nice Spiel. Ich muss sagen, als Bayern-Fan und als Fußball-Fan bin ich sehr zufrieden mit dem, was passiert ist. Ich hatte die Chance, dadurch, dass ich am Wochenende noch viel angeschlagener war, das Spiel bei mir in aller Ruhe zu genießen. Ich habe mich aufgeregt, ich habe mich gefreut, es war alles dabei. Und ich freue mich vor allem, dass die Bayern gezeigt haben, dass auch wenn Olise sein schwächstes Spiel hatte, sie genug Charakter beweisen konnten. Sie haben das Spiel gedreht. Nicht einfach. Dortmund stand hinten sehr sicher. Es war ein Charaktertest für die Bayern. Und das ist das, was ich mitnehme. Das ist das, was ich glaube, für den Rest der Saison sehr relevant sein wird. Und viel mehr würde ich jetzt auch nicht sagen. Das werden wir jetzt in der Runde besprechen. Aber es war ein Charaktertest, der bestanden wurde.
Ja, das Spannende ist ja nicht nur, dass Olise seine schlechteste Leistung diese Saison gebracht hat, sondern auch, und da zahle ich sehr gern 2 Euro ins Kickbär-Schweinchen, der Mann, für den ich unter der Woche noch 56 Millionen hingeblättert habe, Luis Diaz, sich dazu entschieden hat, das schlechteste Spiel der Saison zu leisten. Also da muss man sagen, der hat sich ja auch komplett zurückgezogen, ne? Und vor der Hinsicht kann man dann sagen, sind andere, naja gut, andere in dem Sinn von Harry Kane halt doppelt und einmal Kimmich zum Vorschein gekommen. Und haben ihr komplettes Können unter Beweis gestellt. Brian, deine Einschätzung zum Spiel, Meisterschaft ist sowieso schon entschieden. Du hast ja immer noch eigentlich herbeigesehen, dass es nochmal einen Titelkampf gibt.
Ja, das kann man aber jetzt auch getrost in Akten zulegen. Ich glaube, wenn Dortmund gewonnen hätte, 5 Punkte Abstand, dann hätte man schon nochmal darüber sprechen können. Aber hat sich eigentlich auch schon letzte Woche erledigt, als Dortmund unentschieden gespielt hat. Ist schade, aber auf der anderen Seite, und das muss man schon sagen, zieht sich das durch. Es war ja jetzt kein Spiel, wie wir doch das erwartet haben. Ich habe ehrlicherweise 6-1 getippt für die Bayern. Ist jetzt auch nicht so geworden. Es war tatsächlich ein Topspiel. Es ist der Klassiker im deutschen Fußball. So muss man das leider sagen, weil wir da die beiden stärksten Mannschaften in Deutschland haben. Das ist einfach ein Fakt. Und ich möchte einfach nochmal darauf zu sprechen kommen, dass Dortmund sich nicht so einfach geschlagen gegeben hat, dass durchaus auch einfach die Mentalität eben da war, auch nach dem 2-1 nochmal das 2-2 zu machen. Und ja, klar, Schlotterbeck könnte rot sehen, aber ein Elfmeter war es jetzt für mich auch nicht so klar. Das muss man auch irgendwie sagen ein bisschen. Aber es war jetzt kein klarer Elfmeter.
Doch. was? Wie klar hast du, ganz kurz. Schlotterbeck war ja nach dem Spiel in der PK, wo er gefragt wurde, und hat er gesagt so, ja, ich habe die Finte mitgenommen und ihn dann zu spät erwischt, dementsprechend klarer Elfmeter, wo Schlotterbeck meinte, wo er mit nicht einverstanden gewesen wäre, wäre die zweite gelbe Karte. Aber ein Elfmeter war es auf jeden Fall.
Also, ja, aber ich wollte tatsächlich die Diskussion in die Schlüsselszenen und die Schlüsselfigur Schlotterbeck etwas eleganter wählen, aber da jetzt eh schon voll drin, ja. Ich gehe total mit. Also, 20. Spielminute, erste Schlüsselszene des Spiels. Schlotterbeck trifft Stanisic und eine klare rote Karte habe ich in meinem Leben, glaube ich, noch nie gesehen. Natürlich spielt er den Ball, aber also das ist Körpergefährdung vor dem Herrn. Da wird vor allem in Zeiten des VARs für bedeutend weniger schon rot gezeigt. Normalerweise bin ich ganz großer Fan davon, dass Schiedsrichter ein gewisses Fingerspitzengefühl beweisen. Das ist ein wichtiges Spiel, erster gegen zweiter. Das Spiel läuft erst seit 15, 20 Minuten. Fingerspitzengefühl kann man walten lassen. Ja, aber hier war wirklich, also er nimmt aktiv eine grob fahrlässige Verletzung von Stanisic in Kauf mit dem Tackling, wie er da ansetzt, dass er für mich, also wenn ich als Verteidiger so getackelt hätte, ich hätte mich über eine rote Karte nicht beschwert.
Ich sehe den Punkt absolut. Und das Argument gegen die rote Karte war ja, dass er A, zuerst den Ball trifft und B, über den Ball in Stanisic Schienbein rutscht. Weißt, also es war ja nicht direkt auf das Zielbein gerichtet, sondern er ist da drüber gerutscht. Ich hatte 2 Punkte, die für mich relevant waren. A, Bayern-Fan. B, Stanisic, Kickbase. Deswegen, als der am Boden lag, bin ich durchgedreht. Ich finde, Schlotterbeck hat generell zu lang auf dem Platz gestanden, weil eine zweite gelbe Karte hätte es irgendwann mal geben müssen. Ob die rote Karte an der Stelle gerechtfertigt gewesen wäre, mag ich zu diskutieren. Aber tatsächlich, er hat dem Spiel auch gut getan. Also ich denke, die rote Karte...
Ja.
Aber nee, ganz kurz. Die rote Karte wäre der Anfang vom Untergang gewesen für den BVB. Dementsprechend, ich glaube, für neutrale Fußballbetrachter war es tatsächlich ein Segen, dass er nicht vor Platz gestellt wurde.
Aber worüber reden wir denn? Wir reden ja nicht darüber, was dem Spiel gut tut, sondern, und ich lasse auch wirklich absolut die Begründung, er rutscht über den Ball aus, nicht gelten. Das geht für mich nicht durch, weil wenn ich im Strafraum ausrutsche und mit dem Arm auf den Boden falle und der Ball gegen meinen Arm rollt, ist das immer Handelfmeter. Also das zählt für mich nicht. Es ist völlig irrelevant, wie das Tackling, wie das Vorspiel zustande kommt. Er geht mit gestrecktem Bein, offene Sohle auf das Schienbein von dem Gegner. Eine klare rote Karte habe ich selten gesehen.
Das finde ich, also jetzt muss ich mal kurz einhaken, weil ich finde, es ist eine klare rote Karte habe ich schon deutlich häufiger gesehen als diese. Ich finde, das Problem, also ich habe noch das Argument gehört, dass natürlich Stanisic jetzt nicht dauerhaft verletzt ist. Er konnte weiterspielen. Und wenn er dann verletzt gewesen wäre, dann hätte man auch nochmal drüber reden können. Ja, ihr Vertreter.
Was ist das für ein Argument? Das Argument sein, wenn der Spieler noch läuft, dann ist keine rote Karte.
Ja, aber wenn man das jetzt mal anschaut, ihr wisst, Schlotterbeck hat bei mir einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Aber ich sehe den, also ich finde, es ist dunkelgelb. Aber ich möchte dir widersprechen, dass es die klare rote Karte nicht gibt. Also, das ist es nicht. Das ist falsch für dich. Es gibt schon klare rote Karten. Ich finde, man kann darüber diskutieren. Ich finde, so wird ein Schuh draus. Er hätte sich nicht beschweren können, wenn es eine rote geworden wäre. So. Das finde ich, das ist absolut richtig. Aber, dass es da eine gelbe gibt und, sag ich mal, dunkelgelb, das ist, finde ich, okay und passt auch für mich vom Fingerspitzengefühl her von der Burnley, ist für mich auch der beste Schiedsrichter, der da in dem Fall dieses Spiel pfeifen darf.
Boah, ich weiß nicht. Also, jetzt lösen wir uns mal von dieser Szene. Ich glaube, da werden wir uns nicht einig. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Dann erzielt er auch noch das Tor.
Ja.
Kann sich sehr, sehr, sehr glücklich schätzen, dass er überhaupt noch auf dem Platz steht. Und dann jubelt er eben so, wie er jubelt. Und wenn er da, und da sage ich euch, wenn er da gelb-rot für gekriegt hätte, hätte er sich auch nicht beschweren dürfen. Weil für schon deutlich weniger Jubel haben Spieler auch schon gelbe Karten bekommen.
Darf ich da auch kurz einhaken?
Ja, mach.
Und zwar habe ich da an der Sportschau jetzt wiederum gehört, weil das ist wirklich ja interessant, ob er da die gelbe Karte hätte kriegen dürfen. So belang beim Jubel, praktisch wenn er das Feld verlässt, er sofort wieder zurückkommt, ist es okay. Also dementsprechend finde ich das regelkonform, was er da gemacht hat. Aber es wäre natürlich sehr lustig geworden, ja.
Ja, also beschweren hätte er sich trotzdem nicht dürfen, ne?
Nee, hätte er sich beschweren dürfen, finde ich. Da hätte er sich beschweren dürfen, weil das, was er gemacht hat, eben regelkonform war.
Ich sehe immer Auslegungssache, was ist jetzt sofort zurückkommen und was nicht, ne? Also, das ist ja Auslegungssache. Er hat ja schon auch mit den Fans gejubelt. Ich möchte nur sagen, ich hatte das Gefühl, Schlotterbeck war sich in dem Moment nicht ganz bewusst, wie viel Glück und wie viel Wohltun da das Schiedsrichtergespann walten hat lassen, dass er noch auf dem Spielfeld steht. Ich hatte das Gefühl, das war ihm nicht so klar. Und an Companys Reaktion, beziehungsweise an Companys Stelle hätte ich genauso reagiert wie er mit dem Klatschen Richtung vierten Offiziellen, hätte auch gesagt, ja, danke dir dafür übrigens. Ne? Also der Mann dürfte eigentlich nicht mal mehr auf dem Platz stehen. Naja, es war auf jeden Fall eine spicy erste Hälfte dann. Auch wenn es tatsächlich nur 1-0 stand, ging es dann weiter mit Der Auswechslung von Emre Can, Emre Abi, Kreuzband, ist durch.
Er wollte ja erst gar nicht raus, als er Ben Zebaini gesehen hat.
Ja. Ich habe ein richtig geiles Meme gesehen, das habt ihr wahrscheinlich auch gesehen. Vor dem Spiel die schlechteste Nachricht, die man als Dortmund-Spieler hören konnte. Can und Ben Zebaini topfit.
Ja, das stimmt.
Ja. Aber ich muss sagen, ich habe... Pro Spiel gibt es immer so einen Spieler, den ich nicht mag von der gegnerischen Mannschaft. Und auch wenn Schlotterbeck Stanisic so unfair weggebolzt hat und das Tor gemacht hat, war es in dem Spiel Emre Can. Mich hat's genervt, mit welcher Dickköpfigkeit er sich trotz Verletzung auf dem Platz gehalten hat. Er ist wieder zurückgerollt, er ist auf den Boden gefallen. Das hat schon genervt. Ich weiß, der Sohn-Kommentator hat gesagt, so, oh, das ist die Erfahrung. Das ist diese Manieren, die man kriegt, um das Spiel zu beeinflussen. Ich fand es einfach schwach.
Ich finde es sehr schade. Für diese Art von Spieler gibt es einen Begriff, den ich allzu gerne im Kontext eines anderen Spielers vom FC Bayern verwende. Das nennt sich Führungsspieler-Darsteller.
Ja,
das ist Schauspielerei. Das ist pure Schauspielerei. Schaut her, was ich für ein harter Typ bin. Ich bin der Aggressive Leader. Mich kriegt ihr nicht runter. Ja. Führungsspieler-Darsteller.
Ja, das ist schon nervig. Aber ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber der Führungsspieler-Darsteller, den du jetzt meinst oder den du meistens meinst, der hat in dem Moment, wo ein Führungsspieler eingreifen muss, eingegriffen.
Ja, Hannes, du bist viel zu weit. So weit sind wir dann noch.
Ja, gar nicht. Ich wollte es nur kurz erwähnt haben, bevor meine Stimme mich verlässt.
Der schlechteste Defensivspieler, den die Borussia Dortmund je gesehen hat, wurde dann dementsprechend eingewechselt, Ben Zebaini. Aber nichtsdestotrotz muss man ja sagen, die zweite Halbzeit, Man hat ja eigentlich ein Offensivfeuerwerk der Bayern erwartet. Und eigentlich war so ein bisschen das Gegenteil der Fall. Also man hatte so eher das Gefühl, Dortmund drückt so ein bisschen auf das Zweite. Und das bestätigen auch so ein bisschen die Expected Goals-Ausschläge, wenn man sich die so beobachtet. Dann ist zwar auch das Tor von Bayern dabei, natürlich. Aber eigentlich sind über weite Strecken der zweiten Halbzeit die größeren Kaliber auf Seiten der Dortmunder gewesen. Und da muss man einfach sagen, da war Dortmund irgendwie richtig, die waren richtig angefixt, ne? Die hatten richtig Bock.
Mhm. Sorry, wenn ich dich jetzt mit der dummen Frage nerve, aber ich habe das Spiel ganz geschaut und ich kann mich nicht erinnern, dass in irgendeinem Moment es haarscharf war, dass Dortmund das 2-0 hätte schießen können. Deswegen hast du jetzt irgendwas vorliegen, weil Urbich musste keinen Moment eingreifen, es gab keinen Pfostenschuss, es gab keinen Lattenschuss, es gab keine gefährliche Kombination vom Tor der Bayern, das war so ein bisschen,
Naja, aber die Statistiken kommen ja nicht von ungefähr.
Doch, du weißt, was ich zu Statistiken halte, aber wirklich, also ich habe mir das gesamte Spiel geschaut und in der zweiten Hälfte gab es bis zum zweiten Treffer der Dortmunder keine zwingende Chance.
Das mögst du so sehen, aber das sehen andere wahrscheinlich anders.
Kann sein, dass ich falsch liege und dass ich da ab und zu viel Subway Surfer gespielt habe während des Spiels, aber das Spiel hat es mir eigentlich nicht erlaubt, meinen Highscore da auszubauen. Ich bin der Meinung, dass die Dortmunder bis zum zweiten Tor keine gute klare Chance hatten.
Brian, was sagst du?
Naja, also ich muss ehrlich sagen, vielleicht an dem Punkt, ich habe das Spiel auch gesehen, ich war in der Destille, aber ich habe zeitweise nicht zuschauen können, weil ich bei der sogenannten Klappbrettmeisterschaft teilgenommen habe. Ich weiß nicht, ob ihr noch das Thema Klappbrett kennt. Ich bin mittlerweile sehr gefuchst, was Klappbrett angeht und war Teilnehmer als Junior Adamu, Spitzname, war ich Teilnehmer der Klappbrettmeisterschaft zusammen mit Bene. Also auch da liebe Grüße an Abdu9974 oder auch Pascal Stenzel, wie er sich selber genannt hat. Es war auf jeden Fall stark. Destille, ne, Shoutout, beste Bar in Konstanz. Deswegen, ich konnte nicht alles immer sehen und war dann immer so, ah ja, es steht 2-2, ah ja, es steht 3-2. Erste Halbzeit habe ich noch gut verfolgen können. Wenn man jetzt aber nochmal wirklich auf die Statistiken schaut und bei FotBob steht auf jeden Fall, dass es 2 vergebene Großchancen gab, 4 große Chancen insgesamt. Es ist, glaube ich, jetzt nicht zu leuchten, dass Dortmund durchaus auch die Möglichkeit hatte, in Führung zu gehen. Nichtsdestotrotz ist Bayern die Mannschaft gewesen, die den Sieg mehr erzwungen hat. Aber ich glaube, und das lässt sich ja festhalten generell, Dortmund war auf Augenhöhe, ganz klar. Also in beiden Spielen finde ich, also auch das Hinspiel, wo sie 2-1 verloren haben, als auch das Rückspiel, war Dortmund auf Augenhöhe und hat gezeigt, dass sie mitspielen können. Aber dass es am Ende halt auch aufgrund der sehr, sehr guten Bayern, das muss man einfach auch anerkennen, nicht reicht, da zu gewinnen. Und das liegt ja auch daran, dass teilweise einfach auch die Mannschaft generell, da können wir gleich nochmal ein bisschen genauer sprechen, einfach vielleicht nicht Top-Niveau ausreichend hat. Ausreichend Top-Niveau.
Welche jetzt?
Dortmund oder Bayern?
Dortmund, ja. Ja, vor allem spätestens, wenn du natürlich auf Einzelspieler schaust.
Ja,
also,
ja.
Das ist ein ganz anderes Niveau. Und der Unterschied ist halt auch, keine Ahnung, dass Dortmund einen Silva spielen lassen muss von Anfang an, weil Gerassi im Fastenmonat stecken, dementsprechend nicht über 90 Minuten kann dann Gerassi zwar für 25 Minuten bringen, 25 Minuten, Bayern bringt halt Musiala. Es ist halt unfair. Dementsprechend, das ist ja auch ein komplett ungleicher Kampf.
Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln bei deiner Aussage, dass Gerassi wegen des Ramadans geschont wird. Ich glaube, der wird eher geschont, weil er grottenschlecht ist in den letzten Wochen.
Ja, es ist. Na gut, das war die offizielle Begründung vom Verein.
Also man muss jetzt, ich finde bei Dortmund, ich weiß nicht, ob wir noch, wir reden ja nachher über die Champions League, ich finde Dortmund hat in dieser Woche nochmal gezeigt, was das Problem auch, finde ich, ist. In großen Teilen ist es meiner Meinung nach auch nicht der Trainer, vielleicht on the long run, aber das große, ganz große Problem ist einfach dieser Kader. Ich finde einfach, die Kaderschwäche von Dortmund ist so ausschlaggebend. Du hast einen Anselmino, den du verkauft hast in der Winterpause, hast dafür keinen Ersatz, lässt dann jemanden so spielen wie Bensebaini, die meiner Meinung nach mittleres Bundesliga-Niveau haben. Und da muss man sich dann schon auch mal die Frage stellen, wer sind da die Verantwortlichen und wann werden sie entlassen? Also Herr Kehl, kümmern Sie sich mal bitte um Ihren Job.
Also ich finde, was du ansprichst, gerade sehr interessant, weil ich finde, die Woche hat nicht nur die Probleme offenbart vom BVB, sondern auch ein bisschen, und es schmerzt mich jetzt, das zu sagen, die Willenskraft vom BVB. Weil nachdem du so eklatant aus der Champions League fliegst, dich im Topspiel dann so gegen die Bayern zu stellen, finde ich schon sehr bemerkenswert. Also ich muss sagen, das war nicht, was ich erwartet hätte. Ich dachte eigentlich, Dortmund bricht zusammen. Und vor dem Hintergrund war das meiner Meinung nach eine extrem starke Leistung.
Auf jeden Fall, das will ich gar nicht negieren. Ich will nur sagen, okay, eigentlich interessant, dass wir das stärkste Dortmund von der Willensstärke, von der Mentalität her erleben, aber das einfach nicht möglich ist, auch aufgrund dieser des schwachen Kaders, der meiner Meinung nach auch nicht ausreichend ausgebaut ist für Champions League und Bundesliga, sieht man ja an den Verletzungen, dieses Niveau dann zu halten und, sag ich mal, wirklich auch, dann sag ich mal, einen Meisterkampf einigermaßen spannend zu gestalten. Das finde ich einfach krass, auch gegen Leipzig.
Zu dem Thema Anselmino muss ich mal kurz Borussia Dortmund in Schutz nehmen, weil dafür können sie einfach nichts, da wurden sie einfach Opfer der Grundproblematik Multi-Club-Ownership. Wer sich halt Chelsea gesehen hat, der kriegt zu wenig Spielzeit bei Dortmund, haben sie die Leihe abgebrochen und haben ihn direkt weiter vielleicht zum Partnerclub Straßburg. Punkt. Also da kann Dortmund nichts für.
Ja, aber so. Man kann ja danach trotzdem noch einen Spieler in der Winterpause verpflichten. Habt ihr irgendeinen nennenswerten Transfer in der Winterpause von Dortmund gesehen? Ich nicht. Ich nicht und ich verstehe.
Hast du irgendeinen nennenswerten Transfer von Borussia Dortmund in den letzten 5 Jahren gesehen?
Ja, aber ich. Nicht. Aber, ja, okay, aber das ist ja das Problem, wenn wir von der Ablösung von Michael Zorc sprechen. Ne? Also ich finde, das Grundproblem liegt doch mittlerweile in der Führung des Vereins. Ich meine, das ist so Captain Obvious Satz, den ich da sag, aber trotzdem, ich finde, das zeigt sich gerade in dieser Saison, wo eigentlich, sagen wir mal, gerade in der Winterpause noch möglich gewesen wäre, sag ich mal, auf die oberen Plätze noch ein bisschen anzugreifen. Auch Champions League, wo alles noch offen war, außer DFB-Pokal, glaube ich. Und da fehlt mir einfach ein Prestigetransfer oder auch eben ein spannender, junger Transfer, der vielleicht noch mal ein bisschen Feier reingibt. Also das ist mir dann doch ein bisschen zu wenig. Und dann wird eben aber überlegt, ob man mit Brandt, Süle und Can eben den Vertrag verlängert. Also das irgendwie erschließt mir nicht ganz, was wo Dortmund hin will. Und ich ganz kurz noch, ich habe ja damals über den Verein, über die europäische Mittelmäßigkeit geschrieben und den FC Bayern immer genannt. Aber wenn man ehrlich ist das wirklich ein Satz, ein Text, der wirklich passgenau eigentlich zu Borussia Dortmund ist, oder? Also
europäische Mittelmäßigkeit wäre sogar noch hoch angesetzt.
Ich wollte gerade sagen, da hätten sie sich ja nicht runtergespielt, sondern hochgespielt.
Naja. Was meinst du? Sorry?
Habt ihr mich nicht gehört? Hört ihr mich?
Doch, hallo? Doch.
Ja, wir hören dich. Sag, du sollst es wiederholen.
Nee, ich wollte Walle ein bisschen zusprechen. Ich finde, wenn Dortmund in die europäische Mittelklasse sich gespielt hätte, hätten sie sich ja hochgespielt und nicht runtergespielt.
Ja.
Ja, okay.
Oh, nee. Jetzt kommt wieder das Fallbeispiel hier, Champions League Finale, wunderbar. Ja, da haben sie sich irgendwie reingestolpert, weiß keiner so genau, wie die da gelandet sind. Mit dem ewigen Edin. Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, das war ein sehr unterhaltsames Spiel, das dann spektakulär ausgeglichen wurde, muss man sagen, von Svensson, wirklich ein saugeiles Tor. Also da kann man auch wirklich nur den Hut vorziehen, technisch herausragend. Und in der B-Note hat es auch noch gestimmt mit seinem Torjubel. Ja, Hannes, was ist?
Ja, sorry, dass ich dich unterbreche. Ich heb hier die Hand wie ein Schulkind, weil ich wollte gerade auf Brians Transfer-Argument ein bisschen eingehen und es geht auch mit dem Svensson-Tor ein. Ich finde, ein Spieler, der dem BVB extrem gut tut, Sabitzer. Er ist mehrere Wochen ausgefallen, hat jetzt gegen Bayern wieder bewiesen, wie stark er ist. Die Flanke zum 2-2 war ein Beweis dafür. Er ist wirklich ein Schlüsselspieler, der bei Dortmund sich ein bisschen gut entfalten kann und das finde ich wichtig.
Ja, aber der hat auch schon, also mindestens doppelt so viel schlechte Spiele wie gute Spiele gezeigt.
Ja, aber die gesamte Dortmund-Mannschaft spielt eher schlechteren als guten Fußball. Dementsprechend sehe ich ihn schon als ein bisschen einen Lichtblick in dieser Transferpolitik. Nur wenn es um Transferpolitik geht.
Nee, also eins stört mich ganz prinzipiell, das habe ich jetzt in letzter Zeit schon öfter gehört, irgendwie von Menschen, die Erstliga-Fußball gewohnt sind und dann Erstliga-Fußball gucken und dann sagen, das ist schlechter Fußball. Eure Ansprüche sind viel zu hoch. Schaut mal wieder so einen ehrlichen Zweitliga-Kick. So, der hat 80% ist das Zufallsprinzip.
Ja, ich will jetzt Brian nicht fronten, aber ich finde, außer dem FC Bayern und ab und zu mal Leipzig und Dortmund und Hoffenheim überwiegend, spielen viele Vereine keinen attraktiven Fußball. Beweis dafür ist der SC.
Meine Jungs aus Freiburg. Ah, da haben sie wieder gezaubert gestern, ne?
Das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Gut, also, eine kritische Schiri-Entscheidung bezüglich Schlotterbeck hatten wir schon ausdiskutiert. Jetzt kommen wir zu der zweiten, der Elfmeter. Wir haben ja schon gehört, Brian sagt, es ist ein Kann-Elfmeter. Hannes sagt, es ist ein glasklarer Elfmeter. Ich bin auch da bei Hannes.
Ja.
Klipp und klar ist einfach, also leider schuljungenhaft verteidigt so. Das ist, beobachte ich bei mir in meinem Samstagmorgen-Kick auch des Öfteren, dass wenn mein Gegenspieler an mir vorbeikommt, dann fahre ich nochmal das Bein aus und gucke, ob der Ball hängen bleibt. In 20% der Fälle klappt das, aber das ist halt ein alter Bauerntrick. Das machst, solltest du als Fußballprofi, solltest du dich nicht auf diese Mittel zurückgreifen müssen.
Ich muss sagen, mich beunruhigt es ein bisschen, so kurz vor der WM bei so einem wichtigen Spiel, dass Schlotterbeck, natürlich hat er jetzt auch lange keine Spielpraxis, weil er ausgefallen ist, er hat sich
Haarsträubende.
Also Schlotterbeck hat viele Haare gemacht. Ich dachte eigentlich, wenn er die Performance, diese relativ gute Performance, die er hatte, halten kann, wird er vielleicht der deutsche Abwehrchef. Aber er hat mal wieder bewiesen, dass er in den wichtigen Momenten Eierflattern kriegt. Und so eine Finte im Strafraum, weil du sagst es gerade, dir und mir passiert das, ganz ehrlich, wenn ich im Strafraum so gefintet werde, dann lege ich mich auf den Boden und sage, ich bin verletzt. Aber Schlotterbeck hat es versucht. Einfach schade und meiner Meinung nach echt ein Zeichen dafür, dass er kein Leader ist in dem Team.
Oh, also das ist ein bisschen weit. Also
Leader sind zwei. Ja, eben.
Finde ich ein bisschen hart. Also er war tatsächlich, man muss sagen, Hauptdarsteller dieses Spiels, ne? Tor gemacht, fast rote Karte oder rote Karte bekommen vielleicht, dann noch Elfmeter rausgesucht. Aber dennoch ist er ja ein Spieler, der unglaublich wichtig für das Spiel an sich ist und der eben durch seine Diagonalpässe und Tiefenpässe eben extrem wichtig ist, auch für den Angriff. Ich finde es ein bisschen hart darauf. Also klar, es ist natürlich schuljungenhaft, es ist natürlich ein bisschen dämlich, es ist aber so ein klassischer Schlotterbeck-Verteidigungsmove. Also das war schon immer ein Problem von ihm, dass er teilweise dann stehen bleibt und das Bein rauszieht. Das macht er auch teilweise als Vorstopper-Funktion praktisch. Dann kommt er praktisch raus.
Nur der dritte Mann ist bei dir hier drin. Der dritte Mann.
Nein, als Vorstopper praktisch. Er geht einen Schritt nach vorne, zieht das Bein raus und häufig passiert dann doch ein Foul. Deswegen. Es ist eine Sache, die mich auch immer wieder stört, dass er scheinbar da, ich weiß nicht, ob es die Arroganz oder die einfach fehlende Antizipation ist, die da reinspielt, aber er kann irgendwie scheinbar da nicht dann sagen, okay, dann verliere ich den Zweikampf und versuche ihn wenigstens abzudrängen. Das ist tatsächlich nicht gut, aber ich würde ihm jetzt nicht Leaderfähigkeiten absprechen. Man muss viel mal mehr diskutieren, ist es denn eher so problematisch, dass sich so ein Spieler wie er, was zeigt es für eine Charakterstärke, dass es sich monatelang hinsieht, ob er jetzt verlängert oder nicht, oh mein Gott. Also das finde ich, das müsste man eigentlich kritisieren, weil meiner Meinung nach ein Spieler mit Charakterstärke kann sich irgendwann auch mal festlegen. Egal, ob es jetzt Titel gibt oder nicht.
Schlotterbeck ist der Dayot Upamecano von Borussia Dortmund. Ist doch so, also ganz ehrlich. Ich bin davon und ganz bei dir, Brian. Ich bin da auch kein Fan davon, aber das sind halt leider Gottes wahrscheinlich von irgendwelchen Spielerberatern eingeflüsterte Verhandlungstaktiken, um nochmal Handgelder oder Gehälter oder was auch immer nochmal ein bisschen nach oben zu ziehen. Leadership ihm jetzt abzusprechen, weiß ich auch nicht, Hannes, soweit würde ich jetzt auch nicht gehen. Er ist halt nicht der super top Verteidiger, wie man sich das vielleicht wünscht für die Nationalmannschaft, aber ich finde eigentlich sind wir auch, Thema Nationalmannschaft, das steht jetzt halt gar nicht auf der Agenda, aber ich finde, eigentlich sind wir da auch in dem Bereich ganz gut aufgestellt. Aber eigentlich ist ein ganz schöner Stichpunkt auch, weil sein Gegenspieler nämlich bei der vermeintlichen Elfmetersituation, Stanisic, der fällt mir immer wieder auf und jedes Mal, wenn ich ihn spielen sehe, denke ich mir, der Mann ist in München geboren, wir hätten so viel weniger Probleme, wenn der einfach für die deutsche Nationalmannschaft spielen würde. Philipp Lahm könnte endlich auf der 6 spielen.
Du meinst Kimmich?
Nee, Philipp Lahm.
muss ich sagen, nervt mich auch. Bei Pavlovic hat es ja geklappt, dass man ihn überzeugt hat, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Haben ja den ähnlichen Background. Einfach schade, du hast recht. Aber freut mich auch für ihn, weil ich denke, da entstehen vielleicht doch mehr Möglichkeiten.
Wie meinst du das?
Glaubst du jetzt, dass er mit Kroatien bessere Titelchancen hat als mit Deutschland?
Wenn du dir die letzten Jahre anschaust, ja. Kroatien stand im Finale 18, wir sind rausgeflogen.
Ja gut, wir haben 2014 die Weltmeisterschaft gewonnen, kannst du ja auch sagen.
Ja, das war jetzt ein bisschen witzig gemeint. Ihr seid zu verklemmt, kommt, lockert euch mal ein bisschen.
Ich wollte hier eine kleine Diskussion starten, dass es doch eine schöne Ergänzung gewesen wäre eigentlich für den DFB.
Absolut. Ja, also mega, das sage ich ja. Aber ganz kurz, eine geile Ergänzung wäre auch damals gewesen, Tell, der war ja damals, ist mit 17 nach Deutschland gezogen, war 21, als er Deutschland verlassen hat. Mit der Turbo-Einbürgerung der Ampelregierung hätte man ihn einbürgern können und hatte damals noch kein Spiel für die A-Nationalmannschaft von Frankreich bestritten. Also, das war ein Gedanke.
Du meinst Mathis Tell, der bei Tottenham als Bankdrücker sich entwickelt hat? Den überragenden jungen deutschen Stürmer? Ja, aber eine
Zeit lang war, ja. Zeit lang war er gut.
Das ist ja jetzt hier an den Haaren herbeigezogen, auf jeden Fall. Kommen wir zur letzten Sequenz des Spiels und damit auch zum letzten Punkt vor unserem allseits beliebten 3KT VBH-Quiz. Das Spiel wird tatsächlich noch entschieden, es hat tatsächlich noch einen Gewinner gefunden. In der 87. Minute durch niemand geringeren als den kleinen Joshua, durfte auch mal ein Tor schießen. Führungsspieler-Darsteller.
Du lachst. Führungsspieler-Darsteller. Das ist so crazy, Alter. Ich hab's so vermisst,
kleine,
das Wort.
Der kleine Joshua hat es rechtzeitig aus dem Smallland rausgeschafft und durfte dann ein Tor schießen und sich ganz toll freuen. Ich zieh den Hut, hat er wirklich ganz, ganz cool gemacht, ach, muss man einfach sagen. In dem Moment so die Lässigkeit und den kühlen Kopf zu bewahren, den einfach Volley Innenseite links oben reinzuschieben. Ich glaube, hätte kein Stürmer besser machen können. Und das ist das, wie ich vorhin gesagt habe, eingangs wahrscheinlich, was das Spiel am Ende des Tages entscheidet. Nicht nur die Spielerqualität in der Breite des Kaders, sondern auch einfach die Spielerqualität, wenn es auf den Einzelspieler ankommt. Ne? Bei Borussia Dortmund wäre da halt wahrscheinlich ein Felix Metscher gewesen und hätte den Ball irgendwie in den Himmel geschossen oder keine Ahnung was. Ne? Und das ist halt einfach diese Abgeklärtheit und die Coolheit und auch wahrscheinlich auch die Überzeugung, wenn man als ungeschlagene Bayern München nach Dortmund kommt, dann zu sagen, nee, wir nehmen hier schon noch die 3 Punkte mit und marschieren schön weiter Richtung Meisterschaft.
Ja, nee, auf jeden Fall, du hast alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt. In dem Moment dachte ich eigentlich, dass der Angriff schon vereitelt war, weil es war ein Pass rechts außen nach Olise. Olise bringt die Flanke rein, wird abgewehrt und ich dachte so, okay, das war's jetzt. Und dann kommt noch Kimmich, Hut ab, richtig nice. Und freut mich auch für ihn, weil nach dem Frankfurt-Spiel war er ja ziemlich angegriffen worden in den Medien mit diesem Pass, den er damals unfassbar beschissen in den 5-Meter-Raum gespielt hat gegen Frankfurt. Das heißt, ich glaube, es ist auch für ihn wichtig, vor allem in dem Moment der Saison, es ist jetzt wirklich der Saison-Endspurt, es kommen jetzt die wichtigen Spiele, dass er als Führungsspieler, nicht nur Darsteller, sondern als wirklicher Führungsspieler, dieses Vertrauen tankt. Das war für die Mannschaft wichtig und ich glaube, es ist auch für ihn als Spieler extrem wichtig gewesen.
Absolut, absolut. Kader hatte sich so ein bisschen rehabilitiert, ne? Ja, sehr schön. So, Noah, du noch was zum DBG-Dop-Spiel?
Ich hätte mir was überlegt, aber ich glaube, es wurde alles Wichtige gesagt. Ich freue mich, dass wir so ausführlich drüber gesprochen haben, weil es war auf jeden Fall, glaube ich, ein spannendes Spiel. Und auch wenn es jetzt dazu geführt hat, dass die Meisterschaft entschieden ist, ich freue mich, dass solche Spiele trotzdem die Bundesliga immer noch wieder zu bieten hat. Ja. Und es war das letzte Mal, dass wir Nico Schlotterbeck gegen die Bayern gesehen haben, aus Dortmunder Sicht. Das ist auch vielleicht historisch in dem Sinn.
Vielleicht spielt er beim nächsten Spiel für die Bayern gegen Dortmund. Wir werden sehen. Dann würde ich sagen, weg vom DBG-Dopp-Spiel kommen wir hin zum DBG-VBH-Quiz und 3KT-VBH-Quiz, los geht's.
Das Quiz.
Ich glaube, das war mit der uneleganteste Übergang, den ich in meiner Podcast-Karriere hier geleistet habe. Ich würde sagen, wir vergessen das schnell und kommen zum Quiz. Ich habe euch was mitgebracht, ich wäre ja auch letzte Woche verantwortlich gewesen. Weiß jetzt dadurch, ich habe es eingangs gesagt, ich habe die Folge nicht gehört, weiß jetzt gar nicht, habt ihr über den legendären Fallrückzieher von Ragnar Ache letzte Woche ausführlich gesprochen?
Nein.
Nein? Ausführlich nicht, aber wir haben es erwähnt, klar.
Wunderbar. Dann rufe ich Ihnen hiermit euch allen nochmal ins Gedächtnis. Dieses Quiz widmet sich nämlich Fallrückziehern und legendären Toren, die wir bereits gesehen haben. Die erste Frage ist weniger eine Quizfrage, mehr eine Geschmacksfrage, eine Gedankenfrage. Welcher ist Fallrückzieher, gilt denn für euch als allgemein der schönste aller Zeiten?
Boah.
Ja, Hannes weiß es eh schon, sag's.
Also meine Antwort ist ganz klar. Viertelfinale Champions League 2018, Juve gegen Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Springt in den Turiner Nachthimmel und wird sogar von den Fans der Juve beklatscht. Der beste Fallrückzieher, der eleganteste Fallrückzieher aller Zeiten.
Ja, ich würde sagen, technisch betrachtet stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich finde, der spektakulärste ist nach wie vor Zlatan Ibrahimovic gegen England zum 4:2. Das war natürlich einfach von der Entfernung zum Tor her nochmal spektakulärer, aber ich gebe dir recht, also die Perfektion dieses Tores von Cristiano Ronaldo, wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, das perfekte Tor schlechthin.
So, also ist ganz spannend, weil tatsächlich das Tor von der Fallrückzieher von Ronaldo könnte später noch ein Punkt werden. Ich schließe mich aber trotzdem Brian an. Ich finde trotzdem, den geilsten war schon der von Ibrahimovic, weil das ist nochmal so, aus 30 Metern das Ding einfach reinzuhauen, das ist schon nochmal eine andere Ansage. Also das ist schon wirklich sehr schön, sehr stark gewesen. Gut. Die beiden Tore im Kopf widmen wir uns anderen wunderbaren Toren. Welches Tor gilt denn in Deutschland allgemein als das Tor des 20. Jahrhunderts?
Das also hat deine Mannschaft erzielt, mein lieber Walle. Klaus Fischer, Fallrückzieher.
Die Antwort ist an sich richtig, aber meine Mannschaft hat es trotzdem nicht erzielt.
Das war Nationalelf, oder? Klaus Fischer.
Genau, richtig.
Aber wurde das nicht zum Tor des Jahrzehnts erzählt?
gewählt? Am 16. November 1977 im Länderspiel Stuttgart, in Stuttgart, Deutschland gegen die Schweiz, erzielte Klaus Fischer das Tor des Monats, das Tor des Jahres, das Tor des Jahrzehnts, das Tor des Vierteljahrhunderts und das Tor des Jahrhunderts.
Okay. Also, in Deutschland.
Er hat tatsächlich alles abgeräumt, was es abzuräumen gilt. Kann man tatsächlich im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund kann man den V-Rückzieher nachahmen. Da gibt es so eine Vorrichtung, in die man sich reinlegen kann, und da ist so ein Ball an der Wand befestigt, und dann kann man den V-Rückzieher nachahmen.
Er hat doch auch mal beim aktuellen Sportstudio das nochmal nachgemacht, mit so auf so einer Matte. Also ja, mit so 65 oder so. Also es sah sehr, sehr cool aus, muss man sagen.
Sehr schön. Also Hannes war hier der Schnellste mit der Antwort. Das heißt, der Punkt geht auf jeden Fall an dich. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Klaus Fischer hält mit 3 Toren des Jahres den Rekord. 6 Spieler konnten die Auszeichnung bereits 2-mal gewinnen. Aus dieser Liste, wer sind die 6 Spieler? Habt ihr die Frage verstanden?
Mhm. Ja.
Okay.
Ich hab's nicht ganz verstanden. Also Tor des Jahres in Deutschland.
In Deutschland, ja, immer in Deutschland. Ja. Okay, so. Okay. Also Klaus Fischer konnte schon 3-mal das Tor des Jahres gewinnen. 6 andere Spieler haben es 2-mal geschafft. Ich lese euch jetzt eine Liste vor und da verstecken sich die 6 Spieler drin. Und ihr müsst sagen, wer die 6 Spieler sind. Günter Netzer, Franz Beckenbauer, Robert Lewandowski, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Krafic, Diego, Lothar Matthäus, Giovanni Elber, Raul, Lukas Podolski und Michael Ballack.
Boah, ich habe die Namen nicht alle gehört. Ich kann dir nur sagen, wen ich ausschließen kann.
Ja, feuert mal raus, wen ihr ausschließen könnt.
Michael Ballack, Gerd Müller, Grafitsch.
Michael Ballack stimmt, Gerd Müller stimmt nicht.
2-mal Tor des Jahres.
Ich denke nämlich, ein Spieler, der auf jeden Fall Tore des Jahres geschossen hat, ist Lewandowski gewesen. Deswegen ist meine Antwortmöglichkeit die mit Lever. Nee? Oh, krass.
Nee, nein. Lever hat nicht. Lewandowski ist es auch nicht. Jetzt könnt ihr es nochmal weiter versuchen. Ich werfe euch nochmal die Namen hin. Netzer, Beckenbauer, Gerd Müller, Rummenigge, Diego, Matthäus, Elber, Raul, Podolski. Das sind die übrig sind. Lewandowski habt ihr schon ausgeschlossen, Grafitsch habt ihr ausgeschlossen, Michael Ballack habt ihr ausgeschlossen.
Ich bin mal so arrogant und schließe Raul aus, weil es kann nicht sein, dass Raul in seinen 3 Jahren bei Schalke 2-mal das Tor des Jahres geschossen
hat. Nee, der hat 2-mal tatsächlich das Tor des Jahres gemacht, einmal den Lupfer und einmal mit Julian Draxler.
Also absolut korrekt.
King.
stark. Boah, ich glaube auch tatsächlich, dass Günter Netzer nur einmal ein Tor des Jahres gemacht hat. Das war das Halbfinaltor da in einem Pokal, wo er sich selber eingewechselt hat.
Doch, ja, leider wieder falsch. Günter Netzer konnte tatsächlich 2-mal das Tor des Jahres erzielen. Kommt, Jungs, also ihr müsst jetzt, irgendeinen müsst ihr schon noch richtig raten.
Diego hat, glaube ich, auch nur 1.
Diego hat nur 1, tatsächlich.
Dann ist es der Lotter.
Lotter hat 2 geschafft, absolut richtig.
Hey, krass. Gegen wen oder wie, weißt du das?
Übrig sind noch Beckenbauer, Müller, Rummenigge, Elber, Podolski. Gesucht sind noch 3.
Okay, Poldi. Poldi auf jeden Fall.
Poldi, korrekt.
Hat 2. Ja, der hat 2, ne?
Der hat 2.
Ich glaube, dass... Müller hat ja auch 2, hast du gesagt, ne?
Lockst du das ein?
Rummenigge hat auch 2.
Korrekt. Gerd Müller und Rummenigge haben beide noch 2.
Aber Elber hat keinen.
Giovanni Elber hat, glaube ich, 1 und Franz Beckenbauer hat auch 1.
Puh, ey, ganz schön tough.
Also nochmal zur Zusammenfassung, die 6 Spieler, die schon 2-mal die Auszeichnung gewinnen konnten, sind Günter Netzer, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus, Senior Raul und Lukas Podolski. Die habt ihr euch ein bisschen aufgeteilt, die Aufgabe. War auch schwierig, aber ich wollte sie irgendwie unterbringen. So, wir kommen zurück auf vielleicht besagten Fallrückzieher, den wir vorher schon erwähnt hatten. 4. Frage, wer hält den Rekord für den höchst gesprungenen Fallrückzieher? Ist es Cristiano Ronaldo, ist es Zlatan Ibrahimovic, ist es Ragnar Ache oder Scott McTominay?
Den höchst gesprungen, also praktisch, also von der Lage des Rückens praktisch.
Nee, gemessen von wo der Fuß war.
Ah, okay.
Der geschossene Fuß.
Oh, ist auch schwer. Ich kann mich an den von Scott McTominay gerade nicht erinnern. Ich würde sagen tatsächlich, dass Cristiano Ronaldo den Rekord hält.
Nee, ich glaube Zlatan, weil der von Zlatan ist schon sehr weit oben. Also der von Ronaldo ist perfekt. Also symmetrisch wunderschön anzuschauen. Aber ich glaube Zlatan hatte seinen rechten Fuß ein bisschen weiter oben. So, weil der war so eine Schräge.
Richtig ist der Fahrrückzieher zum Spiel zwischen Schottland und Dänemark von Scott McTominay auf einer Gesamthöhe von 2,60 Meter. Der von Cristiano Ronaldo war auf 2,38 Meter. Das ist der zweithöchstgesprungene. Der von Zlatan war gar nicht so weit oben, tatsächlich.
Der Lappen.
Hat aber immer noch den Rekord für die weiteste Distanz. Also hier die Frage, beide falsch. Und jetzt bin ich mal gespannt. Letzte Frage. Es wird etwas geschichtlich. Es gibt keinen eindeutigen Erfinder des Fallrückziehers, aber die Geschichte führt oft zu einem Spieler, der ihn scheinbar als erster präsentiert haben soll. Wer ist dieser Spieler? Ist es der Spanier Ramon Unzaga? Ist es der Italiener Silvio Piola? Oder der Italiener Carlo Parola? Oder der Brasilianer Leonidas de Silva?
Schwierig. Bevor du alle Antwortmöglichkeiten vorgelesen hast, hätte ich gedacht Pelé. Piola. Komm, Piola ist ein cooler Name. Ich gehe mit Piola.
Ich sag Ramon Unzaga.
Absolut richtig, Brian. Der Spanier Ramon Unzaga, der in Chile lebte, soll den Trick 1914 im Stadion El Morro in Talajuana erstmals in einem Spiel angewandt haben.
Muss geil gewesen sein.
Absolut. Nur damit ihr mal wisst, woher das kommt. Tatsächlich wurde der Trick auch mal eine Zeit lang nach einem Chilene benannt, weil man dachte, dass ein Chilene den als allererstes gemacht hatte. Aber es war ein in Spanien lebender Chilene.
Ich bin zu blöd, ich hätte nichts denken können.
Weil in Chile lebender Spanier, so rum.
Also bei uns auf Spanisch heißt der Trick auch La Chilena, also der Chilene.
Echt? Ja, richtig.
Ach, krass. Ja, ja. Ja. Auch wieder und was gelernt.
Wenn es auf halber Höhe ist es eine Chilenita, der kleine Chilene.
Also Hannes hätte es wissen können, tatsächlich. Wunderbar, schönes kleines Fallrückzieher-Quiz. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, war etwas holprig, aber trotzdem doch etwas Informatives dabei gewesen. Und ich würde sagen, wir machen informativ weiter und Brian berichtet euch, wie es diese Woche bei Kicktipp aktuell lief.
Kicktipp aktuell, jawohl. Also ich muss sagen, es war ein bisschen schwierig zu tippen, gerade der Samstag war total random. Das ist total interessant, weil man sieht eben, dass ganz viele graue, also nicht richtige Tipps, vor allem bei den Samstagspielen sind, weil die total random ausgegangen sind. Eben, dass Bayern 04 Leverkusen unentschieden gegen Mainz und dass Gladbach gegen Union gewinnt und dass vor allem St. Pauli gegen Hoffenheim gewinnt. Müssen wir vielleicht auch nochmal gleich kurz drüber reden. Das war nicht zu erwarten. Aber sonntags dagegen sind die meisten Tipps wiederum richtig gewesen. Also da sind die Erwartungen, sage ich jetzt mal, richtig gewesen der meisten. Das führt dazu, dass wir einen Tagessieger haben, das ist Rexy Bexy. 22 Punkte, sehr stark, alle Spiele richtig getippt, außer eins, das muss man auch anerkennen. Hat übrigens auch nur eine Person richtig getippt, das Spiel Pauli gegen TSG, also die richtige Richtung, und zwar P. Crouch. Auch da Glückwunsch, sonst hat er fast nichts richtig, aber das hat er richtig. Zu unseren drei Platzierungen kann man eigentlich nur sagen, dass sich eigentlich nichts geändert hat. Also wir haben... Hannes und ich haben 12 und 10 Punkte und Walle hat 12 Punkte, das heißt... Also eigentlich ist nur Walle ein bisschen näher an mich rangerückt und Walle ist, Hannes ist ein bisschen weiter von mir weggerückt. Es ändert auf jeden Fall nichts an der Reihenfolge und zu guter Letzt eben die Top 3. Auch da ist wieder was Spannendes passiert. Wir haben mit Franzi, die 2 Punkte mehr als Sheriff hat, wieder einen 2 Punkte Abstand eingeführt. Das ist vielleicht auch noch interessant.
Ja, mein Ziel ist, bis Ende der Saison nochmal an dich ranzurücken, Brian, ne? Also ich würde dich schon gern überholen. Ich würde dir gern wieder die VBH-interne rote Laterne in die Hand drücken. Traditionell.
Ja, traditionell. Ich warte auf dich, danke, mein Lieber. Ich warte auf dich.
Sehr schön. Ein paar Spieltage haben wir ja noch. Auch wenn wir uns tatsächlich auf der Zielgeraden befinden. Wo wir uns nicht auf der Zielgeraden befinden, sondern eher mitten im Höhepunkt des Kurses ist in der Champions League-Saison. Sind wir voll dabei, wir haben die Playoff-Spiele hinter uns gebracht. Es ist auch schon zugelost worden, wer jetzt gegen wen ran darf. Und da müssen wir natürlich einmal über die Schmach von Dortmund sprechen, dass sie doch nach dem souveränen 2-0-Hinspielsieg tatsächlich es noch geschafft haben, sich ihre komplette Champions League-Saison zu versauen, indem sie gegen Atalanta eine 4-1-Niederlage mit nach Hause nehmen. Brian, was sind da so deine Gedanken, wenn du sowas siehst und denkst dir dann nur so, boah, Dortmund, ey, seid ihr so doof oder war Atalanta so stark?
Oh, ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beiden. Also, ich habe die zweite Hälfte vor allem nochmal angeschaut. Ich fand insgesamt, dass Dortmund durchaus auch die Chance hat, noch mehr Tore zu schießen. Es war so ein bisschen bitter, ein bisschen Pech auch dabei. Pfostenschuss von Bayer und so dabei gewesen. Gerassi, rabenschwarzer Tag in manchen Stellen, wo du dir wirklich denkst, was ist mit dem los eigentlich? Wo er sich selber anschießt und so Sachen passieren. Und natürlich, also... Ich muss schon sagen, ich bin ja so ein bisschen so ein unterschwellig leider so ein kleiner Dortmund-Fan. Merke ich dann immer bei solchen Spielen immer, dass ich dann doch sehr emotional dabei bin und gerade eben bei dem 3-1 mich sehr gefreut habe von Adeyemi. Und dann, ich lebe es jetzt gerade nochmal nach, aber dann kommt dieser Ball zu Kobel. Und ich merke schon so, man merkt es ja auch, man denkt so, jetzt irgendwas passiert. Er darf jetzt gar nichts Falsches machen. Und dann spielt er wirklich den dämlichsten Rückpass. Wirklich, Alter, wo ich mir wirklich denke, warum haust du den Ball nicht weg? Und dann kommt diese Benzemaini-Aktion, die noch besser ist. Also es war wirklich schöne Unterhaltung, muss man sagen. Aber halt an Tragik nicht zu überbieten, weil ich finde, letzten Endes ist das Ausscheiden natürlich dumm gewesen, aber ich finde, es ist jetzt nicht komplett verdient gewesen. Man hätte durchaus schon auch für Dortmund argumentieren können. Deswegen finde ich es sehr schade. Ich hätte es ihm gegönnt. Und ich finde auch nach wie vor, dass es schon sehr, sehr bitter war, wie der Elfmeter zustande kommt. Also das ist schon sehr, sehr tragisch gewesen. Ein bisschen Pech auch dabei gewesen. Und
Slapstick.
Slapstick trifft's gut. Ich finde generell, ich würde auch an der Stelle nochmal ganz kurz, Benzemaini ist schon ein sehr faszinierender Spieler, weil er immer wieder solche Spiele hat. Ich kann mich noch gut erinnern an ein Spiel bei Gladbach, wo ein Eigentor geschossen hat. Ich habe es vorhin versucht zu suchen, habe es leider noch nicht gefunden. Schick's nachher mal in die Gruppe oder in die Videobeschreibung. Wo du dich wirklich fragst, was geht in ihm vor? Das ist wirklich, das kann man sich nicht erklären. Das ist schon sehr interessant.
Ja, also wenn Schlotterbeck der Spieler des Spiels war, also das Zentrum des Spiels war im Topspiel, dann war es auf jeden Fall Benzemaini in dem Spiel jetzt, weil das ist ja Eigentor, Elfmeter verursacht, rote Karte, also mehr geht eigentlich fast gar nicht. Also der Typ hatte einen rahmenschwarzen Tag. Wobei du das auch schon zur Halbzeit gemerkt hast, und da würde ich fast sogar mal ein bisschen das Ingame-Coaching von Kovac kritisieren und sagen, nimm den Mann vom Feld.
Aber für wen? Also, für wen denn? Für Schlotterbeck?
Dann wechsel irgendeinen ein, aber dann nimm doch, also der hast du doch von Anfang an gesehen, der ist nicht gut drauf. Hm. Sorry to say. Ja.
Ja. Ist auf jeden Fall bitter gewesen, Benzemaini wirklich, ist einfach, ich weiß auch nicht, ich hatte, glaube ich, ein paar Kumpels noch geschrieben, also die, Can und Benzemaini sind wirklich auch so zwei Gestalten in dieser Mannschaft, wenn du die siehst. Es kann auch eigentlich nicht gut gehen, wenn du die beide auf der Innenverteidigungsposition hast, also da muss man sich eben, und das meinte ich auch eben vorhin mit der Kaderplanung, auch dann doch die Frage stellen, wo sind da die Top-Spieler oder sage ich mal die Spieler, die solche Sachen nicht tun, weil ich finde, es gibt schon Spieler, die dafür prädestiniert sind und es gibt Spieler, die in der Regel dann doch etwas unauffälliger spielen und ein bisschen cleaner und ja, also das ist einfach generell fragwürdig, da muss man eben sehr viele Fragen stellen, auch im Sommer dann, was dann passieren wird mit der Führungsebene.
Absolut. Wir wollen nicht zu viel Zeit auf Borussia Dortmund bzw. die Playoffs verschwenden. Es gab noch ein Spektakel in Turin. Gala verliert das Spiel, kommt aber weiter. Es war wirklich da haben beide Spiele, sowohl in Istanbul als auch in Turin, waren beide Spiele höchst unterhaltsam. Ja. Also ich habe bei beiden Spielen leider nur die Highlights jeweils gesehen, aber das hat richtig Bock gemacht, als mal die zu gucken. Kann man sich auf jeden Fall freuen auf Gala, wie es weitergeht. Schade für Juve. Hätte ich irgendwie... Ich hätte halt einfach Weston McKennie gegönnt, ne? Bin ich ganz ehrlich. Hängt immer noch so ein bisschen mein halbes Herz dran. Leverkusen muss man sagen, unspektakulärer kann man nicht weiterkommen als mit einem 0-0 zu Hause. Und das muss wohl das langweiligste Spiel aller Zeiten gewesen sein. Werbung für Fußball haben sie an dieser Stelle auf jeden Fall mal nicht gemacht. Aber sie haben genau das gemacht, was von ihnen gefordert war. Einfach die Führung verwalten, hätte sich mal Dortmund da eine Scheibe abgeschnitten und es wie Leverkusen und Piräus gemacht. Und zwar nach Expected Goals 0,7 zu 0,2. Das ist Heavy-Metal-Fußball. Ja, das ist Heavy-Metal-Fußball. Schön, dann wurde die nächste Runde ausgelost und da kommt Hannes wieder mit rein ins Boot. Ihr dürft am 10. März zuerst mal nach Norditalien reisen, zu Atalanta. Was ist dein Gefühl mit dem Los?
Sollte machbar sein. Also von dem, was es hätte sein können, ist okay. Wenn ich mir jetzt alle 16 Mannschaften anschaue, die noch drin sind, glaube ich, gehört Bergamo zu denen, die am einfachsten zu schlagen sein sollten. Vor dem Hintergrund erwarte ich eigentlich eine nicht turbulente Phase. Sollte eigentlich sowohl auswärts als auch in der Allianz Arena eine machbare Aufgabe sein.
Ja, das glaube ich auch. Also Bayern hätte ja auch auf Leverkusen treffen können. Ich glaube, auch das wäre eine machbare Aufgabe gewesen für Bayern. Ich glaube, die Leverkusener freuen sich, dass sie nicht schon wieder gegen Bayern spielen müssen, weil irgendwie spielt ja Leverkusen gefühlt im Drei-Wochen-Takt gegen die Münchner. Ich glaube, die sind dann ganz froh und haben sich natürlich dann mal, wenn man gemessen an der Liga-Phase der Champions League, das härteste Los gegönnt. Brian, was sagst du? Leverkusen-Arsenal, erleben wir eine Überraschung oder werden die Gunners Leverkusen kurz und klein schießen?
Also Leverkusen ist wirklich eine Mannschaft, die mich kolossal aufregt diese Saison. Ich habe immer wieder nach dem Wort gesucht, du hast jetzt heute wieder gesagt, ein Top-Mannschaftsdarsteller-Team. Es ist wirklich so. Es ist total verrückt. Folgentitel. Ja, Top-Mannschaftsdarstellungsteam, weil ich finde, es tut so, also Pseudo, es tut so, als wäre es ein Top-Team, auch die Spieler, aber es performt nicht. Mainz 1-1, dann verloren gegen in der Bundesliga.
Gegen Pauli.
So. Nee, gegen Union Berlin. Klar, in Berlin, meinetwegen. Gegen Mönchengladbach 1-1, gegen Mönchengladbach, ne? Das ist den Ansprüchen viel zu niedrig und ich finde auch zu Recht stehen die auf dem Platz 6. Die sind auf jeden Fall kein Champions League Team für mich diese Saison und deswegen, also stellt sich für mich ehrlicherweise auch, da muss ich jetzt mal so hart sein, nicht die Frage, wer da weiterkommt. Also die wird Arsenal vom Platz wegen, sowohl in Leverkusen als auch in London.
Bin ich voll und ganz bei dir. Wird meines Wissens nach das erste Aufeinandertreffen von Kai Havertz mit seinem Ex-Team Leverkusen. Bestimmt auch eine schöne Geschichte, kann er dann die Leverkusener schön die Suppe versalzen.
Wer?
Dann kommen wir noch Kai Havertz.
Ja, stimmt. Und auch
Biedo.
Xhaka wollte ich gerade sagen, aber Xhaka ist ja überhaupt nicht mehr bei Arsenal, sorry.
Aber Incapié, Hannes, ne?
Ja.
Yes. Korrekt. Der arme Tropf, der gestern ein Eigentor erzielt hat gegen Chelsea. Naja. Auch, habt ihr das Spiel gesehen? Chelsea gegen Arsenal, 3 Eckballtore. Was ist das?
Das ist die neue Entwicklung, die wir sehen.
Premier League Fußball auf Feinsten.
Nein, es ist die NFLisierung. Es ist die NFLisierung des Fußballs. Und das ist auch ein Punkt zum Beispiel zu Freiburg. Wir erleben einfach immer mehr Standards. Irgendwann wird dieses Spiel komplett aus Standards bestehen.
Ja, wirklich, also echt Wahnsinn. Also trotzdem, ich ziehe meine Hut davor, dass man Standards ja auch geil eintrainieren kann und so. Und wenn es dann so funktioniert, ist es ja auch cool, dass so ein Standardtrainer dann auch wirklich scheinbar eine Wirkung zeigt. Aber schön, dass sind da doch immer die Tore aus dem Spiel heraus, hätte ich jetzt mal gesagt. Naja. Dann haben wir natürlich noch ein Schwergewichtsduell. Real Madrid empfängt zunächst zu Hause Manchester City. Irgendwie habe ich das Gefühl, geht es euch auch so? Ich habe jetzt keine Fakten, aber kann es sein, dass Real immer irgendwann gegen City spielt? Ist das eigentlich irgendwie eine Regel?
Walle, du hast keine Fakten, aber die bringe ich dir mit. 22, 23, 24, 25, 26 zum 5. Mal aufeinander in der Champions League. Es ist das Klassiker der Moderne. Der Klassiker der Moderne in der Champions League.
Ja.
Ja, ist verrückt, oder?
Aber tatsächlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, es gab selten ein Aufeinandertreffen von den beiden Mannschaften, was für mich so egal war. Also Real spielt in dieser Saison keinen attraktiven Fußball. City spielt okay, aber wir sind halt von City extrem Gutes gewohnt. Dementsprechend gehe ich mit denen etwas hart ins Gericht jetzt. Aber es ist das Aufeinandertreffen von den beiden Mannschaften, wo ich mir am meisten denke, so boah, ja egal. Also es ist auf dem Papier wahrscheinlich neben PSG Chelsea das attraktivste Spiel. Aber es ist das, was mich vielleicht am wenigsten juckt.
Absolut, absolut. Gehe ich bei dir mit. Es war mir auch selten egaler, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass es immer sehr spektakulär war, wenn sie aufeinander getroffen haben.
Also torreich auf jeden Fall.
Dann war es dann doch immer relativ spektakulär, spätestens im Rückspiel dann. Und dann würde ich gerne noch ganz kurz eingehen. Hannes hat es gerade schon gesagt, PSG, Chelsea, auch mit Sicherheit ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ich würde noch ganz kurz darauf eingehen, auf das, Walle hat es gesagt, ich habe es euch allen prophezeit.
Ja.
Bode Glimt schlägt Inter Mailand zweimal.
Brutal.
Und zieht souverän ein ins Achtelfinale und hat jetzt das vermeintlich leichteste Los auch noch bekommen mit Sporting. Ich sag, die Geschichte geht weiter.
Würde ich auch nicht widersprechen. Also hätte es irgendeine andere Mannschaft getroffen, hätte ich mir gedacht, so okay, hier hört die Cinderella-Story auf. Aber Sporting ist machbar. Sporting präsentiert keinen krassen Fußball die Saison. Dementsprechend, wenn Bodo nach wie vor so weiter spielt, absolut machbar.
Ja, und mit dieser Hinsicht, mit Blick auf die WM 2026, kann ich euch nur sagen, in dem gesamten Kader von Bodø Glimt gibt es nur 2 Spieler, die nicht Norweger sind. Also das verspricht auch eine spannende Nationalmannschaft zu werden.
Ja, ganz kurz, ich weiß nicht, ob wir schon vorbei sind, aber ich würde gern von euch die Einschätzung kriegen, welcher der Giganten rausfliegt.
Boah. Wer ist denn ein Gigant?
Also als Gigant definiere ich jetzt mal so Barca, Bayern, Real, Chelsea, City, PSG, Liverpool. Und ich kann ja, wenn ihr wollt, mal den Anfang machen. Ich glaube, Newcastle schlägt Barca. Ja, in der Liga ist Newcastle schlecht. Richtig schlecht. 12. oder 13. In der Champions League spielen sie ab und zu sehr guten, sehr schnellen, sehr attraktiven Fußball. Und ich glaube, Barcelona kriegt nach wie vor die PS nicht in die Champions League. Letztes Jahr dachten wir alle, die werden Meister, also die holen den Champions League-Titel, sind dann gegen Inter spektakulär rausgeflogen. Nur so nebenbei das letzte gute Inter-Spiel. Ich denke, Newcastle schafft's. Wirklich, es wird knapp, aber ich sag Newcastle schafft's. Und Nick Woltemade haut das Ding raus. Das entscheidende Tor macht unser Big Nick.
Gefällt mir. Also muss ich sagen, gefällt mir als Hot-Tag. Gehe ich nicht mit, aber es ist ein guter Hot-Tag, finde ich. Fände ich auch irgendwie geil, wenn Barca rausfliegt, sage ich ganz ehrlich. Fuckt mich auch schon wieder alles ab, die ganzen Spanier da. Ich sage, mein Hot-Tag, oder ich weiß nicht, ob es ein Hot-Tag ist, ich glaube, dass Liverpool gegen Gala fällt. Liverpool hat gegen Gala schon in der Gruppenphase verloren. Und Gala, ich sag, wie es ist, das sind für mich die klaren Geheimfavoriten in diesem Turnier. Nicht Bodo Glimt, sondern Gala, die schaffen es bis ins Achtelfinale. Ins Halbfinale, Entschuldigung.
Ich wollte gerade sagen, da sind sie ja schon.
Also mir gefallen beide Takes. Ich glaube, Liverpool tut sich tatsächlich auch in Istanbul schwer. Und bei Newcastle, ich würde es ihnen auch irgendwie so ein bisschen gönnen. So, irgendwie auch nur wegen Woltemade, ansonsten wäre es mir auch völlig egal. Ich sag dahingegen, ich weiß nicht, ob das jetzt ein großes Gigantensterben ist, aber ich glaube, dass sich PSG gegen Chelsea relativ schwer tun wird. Tatsächlich. Ja, ich glaube, dass PSG das ein bisschen unterschätzt, die Aufgabe, und sich dann ein bisschen an den eigenen Erwartungen zerschellt.
Habt ihr ein bisschen das Gefühl, dass PSG seiner Rolle als Titelverteidiger gerecht wird?
Nee, bisher nicht.
Bisher noch nicht. Eben, das ist eben auch, deswegen finde ich es auch einen ganz guten Take. Ich finde, alle Takes sind im Bereich des Möglichen, aber auch spannend. Und kann mir gut vorstellen, dass PSG auch tatsächlich schon im Achtelfinale rausfliegt. Ich finde, gegen Monaco war es auch schon knapp. Da hätte es auch gut und gerne die Überraschung geben können. Und PSG ist auf jeden Fall nicht so stark wie letzte Saison. Deswegen glaube ich auch, dass wir dieses Jahr einen anderen Champions-League-Sieger erleben werden.
Absolut korrekt. 3-2-2-2 gegen Monaco, bin ich bei dir, Brian. Das ist alles andere als souverän. Souverän fand ich diese Folge wieder mit euch beiden. Und ich würde es wie jede Woche auch abschließen mit unserer Lieblingsrubrik. Match of the Week, welches Spiel könnt ihr empfehlen? Was dürfen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nächste Woche auf gar keinen Fall verpassen? Brian, wo sollte man einschalten?
Ja, ich schaue hier gerade auf meinen Spielplan von der Bundesliga und ich muss sagen, ja, es gibt so ein paar interessante Spiele. Wo sollte man auf keinen Fall einschalten? Ist natürlich bei Freiburg. Kann ich niemand empfehlen, sich das anzutun. Gegen
die goldene Regel.
Die goldene Regel, genau. Ansonsten, ich glaube, die Champions League ist nächste Woche wieder, oder?
Das stimmt, ja.
Deswegen, da ist ja eigentlich ein breites Spektrum. Ich gehe jetzt einfach mal tatsächlich mit Atalanta gegen Bayern München.
Ja,
aber ganz kurz,
kann man mal so sagen.
Wir haben ja noch eine Aufnahme zwischen jetzt und Champions League.
Ja, das stimmt. Aber das ist halt auch immer so kurzfristig, finde ich. Deswegen, lass Hannes, doch mal durchgehen für mich.
Hannes, korrigiere seine Lapsus, nenn uns ein anderes Spiel.
Ich sage euch, schaut in die Premier League, weil Man United spielt gegen Newcastle und es wird die Feuerprobe sein für Newcastle vor Barca.
Scheiße, Hannes, du hast mir mein Spiel weggenommen. Fuck.
Aber das ist noch nicht
das. Aber
das ist nicht das fünfte Spiel, wo sie gewinnen müssen, oder? Wie ist das? Wo ist es?
Nee, das ist schon lang vorbei.
Ja, aber sind doch jetzt gerade wieder, das ist das dritte Spiel, dann wäre es wieder.
Müsste ich bei The United Ground mal reinschauen.
Ach Leute, Hannes hat mir mein Spiel weggenommen. Ich glaube, ich muss es mir dann jetzt tatsächlich einfach machen, bevor ich mir jetzt hier einen Wolf suche und nochmal gucke, ob sich irgendwas finden lässt. Ah nee, tatsächlich, Mailand-Derby, Stadt-Derby, Sonntagabend 20:45. Milan empfängt Inter, da könnt ihr auf jeden Fall einschalten, zumindest wer The Zone hat. Und ansonsten würde ich sagen, ist, glaube ich, ein relativ wichtiges Spiel im Titelrennen, wenn Milan noch halbwegs mithalten will, sind jetzt gerade 10 Punkte zurück auf Inter. So schnell kann man doch so einen Kracher aus dem Hut ziehen, ne? Hatte ich bis jetzt auch nicht auf dem
Schirm. Sehr gut. Das freut mich, dass du das geschafft hast. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nee, das ist tatsächlich wahrscheinlich das wichtigste Spiel am Wochenende, hast recht. Vor allem, ist auch einfach im italienischen Fußball einfach super wichtig und wird immer sehr gut drauf geschaut, ja. Ich glaube, sie spielen
immer im San
Siro, ja.
Noch wichtiger für den italienischen Fußball ist, dass Florenz nach langer, langer Zeit mal wieder über dem Strich steht, gerade tatsächlich. Punktgleich mit dem 18. Lecce, aber durch besseres Torverhältnis hat sich die Fiorentina auf das rettende Ufer gerade
gerichtet. Da wurde ich tatsächlich auch kritisiert von unserem Schiedsrichter-Experten Marco Merck, dass ich das nicht erwähnt habe letzte Woche, als dass Florenz gegen Pisa, nämlich gegen den Erzrivalen aus der Region Toskana gewonnen hat und sich damit eben auch ein 6-Punkte-Spiel für sich entscheiden konnte. Und da hast du absolut recht. Also es sieht gar nicht so schlecht aus. Ich bin auch wirklich sehr erleichtert, weil ein Abstieg von der Fiorentina, das wäre schon jetzt echt heftig gewesen. Gerade in der Saison, wo ich dann nicht mehr da bin. Das ist dann auch vielleicht ein Zeichen, aber es wäre nicht schön gewesen.
Mit der Erleichterung erlasse ich dich in den restlichen Montag, Brian, und euch alle entlasse ich in die Woche. Genießt das schöne Wetter, geht raus, spielt Fußball und wir hören uns dann alle wieder nächste Woche, ne?
Mach's gut, Leute. Wir sehen uns.
Ciao, ciao.
Tschüss, ciao. Ciao.